Hi, auf diesen Podcast freue ich mich schon richtig lange. Ich habe mit Hanni Lohmer über Composite Veneering gesprochen und wie sie das in ihre Praxis integriert. Wir sprechen konkret, welche Materialien sie benutzt, wie sie benutzt, mit welchen Techniken. Und falls ihr euch schon immer mal irgendwie mit Composite in der Front, schwarzen Dreiecken, Diastema-Schluss beschäftigt hat, dann werdet ihr hier richtig viel mitnehmen. Also viel Spaß beim Hören. Diese Podcast-Episode wird gesponsert durch Surventum. Vielleicht kennst du sie noch unter 3M Healthcare. Unter anderem bekannt für Marken wie Impregum, Filtec und RealX. Hanni Lohmer nennt in dieser Folge stellenweise Filtec EasyShade. Richtig ist 3M Filtec EasyMatch von Surventum, ehemals 3M Healthcare. Vielen Dank für euer Verständnis. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin online verbunden mit Hanni Lohmer. Und bevor du dich selber vorstellen kannst, ich kenne dich ja tatsächlich schon länger online erstmal. Und zwar habe ich dich beim Dental Online College gesehen. Du warst quasi die erste in Deutschland, die dann wirklich Composite Veneering auf die Bühne gebracht hat. Und dann haben wir auch zusammen auf der restaurativen Tagung, habe ich auch einen Vortrag von dir live sehen können. Also herzlich willkommen, liebe Hanni, im Podcast.
Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Das mit dem Dental Online College, das ist ja schon seit ungefähr, wann war das, 2014, 2015?
Ja, 16, ja, 9 Jahre, bald 10 Jahre. Jetzt fühle ich mich alt.
Der Podcast hat ja auch 2016 offiziell gestartet. Dementsprechend machen wir dann 10-jährige Party nächstes Jahr.
Sehr gute Idee, ich nehme nicht beim Wort.
Aber im Prinzip ist es ja dann meistens so, bis man dann selber denn einen Vortrag zum Thema macht, hat man sich ja schon eine Weile damit beschäftigt. Wie hat es eigentlich bei dir angefangen mit dem Composite Veneering, Composite Layering? Das ist ja eine spezielle Behandlung und viele in der Praxis verfolgen das ab einem gewissen Punkt nicht mehr, weil sie das Gefühl haben, das lohnt sich nicht oder Composite ist nicht so gut. Wie hat es bei dir angefangen?
Ja, sehr gute Frage, Georg. Also da sind ja jetzt 2 Fragen drin. Das eine, wann ich angefangen habe, überhaupt Composite Veneering zu machen und das andere, wann ich darüber auch referiert habe. Ich habe meine Praxis 2005 eröffnet oder übernommen und habe 2007 ungefähr angefangen mit Composite Veneering. Und zwar habe ich 2005 Timmendorfer Strand oder so irgendwo, ein Kongress war da und Professor Kleiber war, hatte einen Workshop. Und den hatte ich gebucht, ohne so im Detail zu wissen, was man da macht. Ich wusste, das geht um Composite und ich mache gerne Composite. Also hatte ich den Kurs gebucht und ich hätte den fast nicht besucht. Denn an dem Tag war super schönes Wetter und wir haben überlegt, an den Tag das zu skippen und an den Strand zu gehen tatsächlich. Und ich habe mir den Ruck gegeben, so nee, du hast den jetzt gebucht und du gehst jetzt dahin. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger, wenn ich gesehen habe, dass er darüber gesprochen hat. Diesen Satz werde ich nie vergessen. Du brauchst nicht in derselben Ebene zu bleiben mit Composite. Du kannst was zusätzlich additiv drauf machen. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Wir haben in der Uni ja gelernt, dass wir restaurieren. Das heißt, wir entfernen irgendeine Karies. Da ist irgendeine Kavität und das füllen wir, aber in der Ursprungsform. Und er hat gesagt, in Oberlippe haben wir ja Platz. Da ist ja nur die Oberlippe. Und das war wirklich ein Lichtblick und es hat meine ganze Sicht verändert, was alles geht. Und habe ab da angefangen, der Kurs hat Spaß gemacht, war super. Und habe ab dort angefangen, das in der Praxis umzusetzen. So wie wir es wahrscheinlich meistens machen, wenn wir was Neues beginnen. Erstmal gucken wir, bei wem passt das. Ich habe das am Anfang auch nicht berechnet, sondern wenn jemand zum Beispiel eine Füllung gebraucht hat, ich habe gleichzeitig gesehen, da ist eine Stellungsänderung, die da auch gut aussehen würde, habe ich es einfach gemacht. Und das auch nicht zusätzlich, also die Füllung natürlich berechnet, aber nicht zusätzlich berechnet. Und dann nahm das so seinen Lauf und irgendwann war das so, dass, genau, also ich kann sagen, seit 2007 mache ich Composite Veneering und irgendwann war das so, ich habe immer schon das Material von damals 3M, jetzt Solventum benutzt, das Filtec Supreme XTE. Und ich hatte einen Vertreter, der irgendwann einen hohen Boss von der Firma da hatte. Das ist ja manchmal so, dass sie die Vertreter in der Region besuchen und die Vertreter gehen zu bestimmten Praxen, wo sie dann bestimmte Sachen ihnen zeigen. Und er hatte auch einen Termin gemacht bei mir in der Praxis und wollte ihm das zeigen, was ich so mit dem Material mache. Ich so, okay, dann kamen die vorbei und haben sich, oder das war einer mit dem Vertreter, hat sich das angeguckt mit den Fotos, was ich so alles gemacht habe und anscheinend ganz angenehm angetan gewesen davon. Als er zurück war in der Firma, hat er davon erzählt und ich habe irgendwann einen Anruf bekommen, ob ich denn bereit wäre, einen Case Report zu schreiben darüber. Ich war sehr erstaunt, weil ich dachte, was meinen Sie mich? Ich habe bislang ja da in der Richtung nichts gemacht und dachte auch, ich komme ja in Anführungszeichen nur aus der Praxis. Ich mache ja keine Lehrtätigkeit in der Uni und so weiter. Und so fing das an, dass ich dann Case Report gemacht habe. Dann nahm das so seinen Lauf und es wurde immer mehr. Parallel hatte ich da schon das Curriculum gemacht, ästhetische Zahnmedizin von der DGEZ, wo ich auch sehr viel gelernt habe, war auch ein tolles Curriculum. Und dort hatte ich, da muss man ja, am Ende hat man ja eine Prüfung und für diese Prüfung muss man zwei Fälle darstellen und eine PowerPoint darüber machen. Und ein Fall war ein Full-Maus-Fall, der andere Composite-Fall. Als ich die Prüfung hatte, haben mich die Prüfer dann gefragt, ob ich bei der Interna, das ist die Jahrestagung der DGEZ damals in Westerburg, ob ich meine Prüfungsfälle vorstelle. Und das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, was, wie meinen Sie mich? DGEZ ist meine Familie, wo ich herkomme, fortbildungstechnisch. Und habe die Leute da auf der Bühne immer sehr bewundert. Und ja, das sind dann wirklich Momente, die man nicht vergisst. Und man denkt, ich bin doch so ein kleines Schulkind eigentlich in der Zahnmedizin. Und man braucht auch diese Unterstützer, die irgendwo ein Talent oder einen Ehrgeiz oder einen Blick oder was auch immer sehen, die auch die nächste Generation fördern. Ich finde das auch wichtig. Und das war das erste Mal, dass ich quasi auf der Bühne stand für die Interna. Damals meine Zeit total überzogen, hatte überhaupt nicht ein Zeitgefühl und so weiter. Ja, und dann mischte sich das, wo das gemeinsam quasi wuchs für die DGEZ und gemeinsam mit 3M, also Solventum jetzt. Und dann kam der Deutsche Ärzteverlag auf mich zu mit Dental Online College. Und das war wirklich so, dass ich am Anfang, weil du gesagt hast, ich bin die Erste, die das, oder mehr oder weniger die Erste, die das auf die Bühne gebracht hat, das Composite Veneering, das war wirklich eine Herzensangelegenheit. Es ist ja nicht so, dass ich die Einzige war, die das durchgeführt hat. Wir sind ja viele gewesen. Ich meine, du bist ja auch ein totaler Composite-Fan und Freak und machst tolle Sachen. Aber es war mir auch politisch nur so eine Herzensangelegenheit, das auf die Bühne zu bringen. Und ich hatte am Anfang sehr viele Widerstände. Wenn ich so einen Fall vorgestellt habe und über Composite Veneering gesprochen habe, haben alle erstmal so ein bisschen die Nase gerümpft und sagten, ja, ist das denn was Richtiges? So, wenn man was richtig Gutes macht, da macht man ja Keramik, das ist so ein bisschen Spielerei, wenn die Patienten kein Geld haben oder so. Das heißt, das habe ich immer als die Aufgabe gefunden, für mich das Composite aus dieser, in Anführungszeichen, Schmuddelecke rauszuholen oder dazu beizutragen, alleine ist es vermessen, ja, aber dazu beizutragen, dass das seriös als eine gute und langlebige, aber auch ästhetisch zufriedenstellende Lösung akzeptiert wird und etabliert wird. Und am Anfang wir sind ja sehr prothetiklastig in Deutschland. Verglichen jetzt mit Südamerika oder Italien oder so, waren wir zumindest sehr prothetiklastig. Das ändert sich erfreulicherweise. Da schaue ich auch sehr, sehr gerne zu, dass sich das jetzt geändert hat und weiter ändert. Und mir war es auch immer eine Herzensangelegenheit, nicht dieses Polarisierende zu sehen. Man macht entweder Keramik oder man gehört zu der Composite-Ecke. Ich mache auch super viel Keramik, super gerne Keramik. Ich arbeite mit einem meiner Labore jetzt seit, Gott, 23 Jahre zusammen, muss man sich mal vorstellen. Die Zahntechnik in Deutschland macht tolle Leistungen. Es gibt ganz, ganz tolle Künstler und Zahntechniker und Keramiker und Keramikerinnen. Das lebe ich auch täglich. Und man kann auch parallel Composite feiern und lieben und durchführen. Das ist nicht oder soll meiner Meinung nach nicht ein in Widerspruch zueinander stehen. Die Integrationsstellung ist vielleicht eine andere. Also da, wo viele andere Keramik-Inlay machen würden, würde ich auf jeden Fall Composite machen. Da unterscheidet man sich vielleicht ein bisschen, aber noch.
Wann hast du denn auch selber angefangen, auch zu fotografieren? Nämlich das eine ist ja das Machen und das andere auch der Fotografieren zur Arbeit. War das schon für dich von Anfang an klar, dass du das machen möchtest? Wie ist es dazu gekommen?
Absolut. Also ich habe mit der, da wo ich vorher gelernt habe in der Praxis, wo ich vorher als angestellte Zahnärztin vor der Niederlassung gearbeitet habe, da haben wir für die Farbmessung fotografiert. Also nicht die Fälle durchfotografiert, sondern mit der Spiegelreflexkamera und Vita Farbring für das Labor die Farbmessung. Und als ich mich niedergelassen habe, war für mich klar, dass ich direkt von der ersten Stunde in der Kamera anschaffe. Das heißt, das war alles da. Noch kein Lateralblitz, sondern ein Ringblitz und so weiter. Aber dann habe ich im Prinzip ab 2007 angefangen, die Fälle zu fotografieren, aber nicht so, wie ich es heute mache. Heute wird jeder Fall standardisiert in der gleichen Aufnahmetechnik und Bedingungen fotografiert. Aber damals die Fälle, wo ich dachte, das wäre interessant. Und es war ein Stück weit Learning by Doing, denn damals gab es überhaupt keine Fotografiekurse hier in Deutschland. Ich habe in der Schweiz einen Kurs dann besucht Und das ist ja brutal. Ne? Also ich finde, ich kann jedem Kollegen nur empfehlen zu fotografieren, denn der größte Benefit ist das Lernen und das Schulen der Zahnmedizin dabei. Denn sobald, du weißt es, ne, sobald man das fotografiert hat, das auf einem großen Bildschirm sieht, sieht man überall, oh Gott, was alles noch nicht gut genug ist, was im Mund toll aussieht. Das heißt, das schult schon sehr. Und inzwischen ist das natürlich täglich Brot. Ne?
Ja, man will denn gleich am liebsten den Polierer nochmal rausholen, wenn man das auf dem Bildschirm sieht. Aber das ist normal.
Ja, aber auch das Fotografieren ist nicht so leicht. Also das eine ist, gute Zahnmedizin zu machen. Das andere ist, das fotografisch auch darzustellen. Das braucht auch Übung, Equipment und es passt ja nie. Also viele, die einen auf der Bühne sehen, denken ja, bei dem geht das sehr oder bei der geht das. Sie hat ja ganz viel Zeit dafür. Bei mir in der Alltagspraxis geht das nicht, aber das stimmt nicht. Wir haben ja auch einen Alltag in der Praxis und der nächste Patient ist bestellt und man muss sich einfach an den Kragen fassen und sagen, ja, Hanni, du machst das jetzt, auch wenn es gerade überhaupt nicht passt.
Na, ich habe das ja mittlerweile so integriert, dass die Fotos, die ich mache, in dem Moment auch dann auf dem Bildschirm, großen Bildschirm in dem Praxiszimmer erscheinen, sodass ich dann auch tatsächlich danach den Patienten frage, ob er es sehen will. Das ist tatsächlich eine wichtige Frage, weil manche wollen das nicht sehen. Und das finden die natürlich dann toll, wenn die das sehen können. Vorher war das ja immer nur auf der kleinen Speicherkarte und ich habe es dann am Abend vielleicht irgendwie erkannt, wenn ich die sortiert habe oder manchmal auch nur erst am Ende der Woche, wo ich dann irgendwie Donnerstagabend die ganzen Fälle der Woche runtergeladen habe. Das ist natürlich jetzt viel, viel einfacher, wenn es direkt schon unter der Patientennummer gespeichert ist. Das erleichtert das total.
Ja, das ist toll. Also das habe ich jetzt noch nicht, dass das unter der Patientennummer gespeichert ist. Dann müssen wir separat einen neuen Podcast uns noch darüber unterhalten. Das ist ja ein Thema für sich, die Organisation der Fotos. Ne?
Also ich persönlich mache das so, dass ich einfach Lightroom drauf habe, das leider nur im Abo-Modell ist und da gibt es die Funktion Tethered Shooting, dass du dann sagen kannst, du hast einen Computer da dran, der dann auf dem Zweitbildschirm das alles drauf hat und dann nehme ich einfach die Patientennummer aus dem Praxisverwaltungssystem und gebe das als quasi Projekt und das Coole ist, falls der Patient nochmal kommt, gebe ich aber dieselbe Nummer wieder ein und sehe dann sofort die alten Bilder.
Ach, das ist ja sehr, sehr kluge Technik.
Ja, hast du eine Canon-Kamera, Nikon oder?
Ich habe Nikon und habe jetzt auch eine zweite Nikon, weil wir einfach so viel fotografieren, damit, wenn die eine Kamera im Gebrauch ist, dass die andere da ist. Und die Lateralblitze von Nikon. Ich habe mir dann noch angeschafft von Kalimpop die Verlängerung der Arme für die Lateralfotografie. Das ist auch toll. Ne? Also es macht auch wirklich schöne Bilder, aber es ist natürlich sperrig von der Größe. Also es gibt so im Alltag ist der Lateralblitz auch völlig ausreichend. Zum Beispiel für die Fotos des Verlaufs während der Behandlung.
Im Prinzip ist es ja relativ einfach.
Ich finde, Stichwort dem Patienten, die Fotos zeigen, dass diesen Tool nutze ich, wenn es um Beratung geht. Das ist was, also ich gebe dem Patienten sehr, sehr selten einen kleinen Spiegel in die Hand. A, finde ich, dass die Leute überfordert sind damit. Das ist viel zu nah. Sie können nicht das Ganze sehen. Wenn sie natürlich ein Mockup haben, eine Simulation haben, dann stehen sie auf und gehen zum Spiegel. Wir haben in jedem Zimmer einen Spiegel hängen, damit sie in ihrem eigenen Tempo sich im Spiegelbild nähern können und das große Ganze auch sehen. Aber wenn es um Fallbesprechung geht und Planung geht, dann machen wir es in der Regel so, dass wir das auch auf dem großen Bildschirm im Behandlungszimmer, wenn es im Besprechungsbüro ist, dann im Büro, aber wenn es im Zimmer ist, dann da übertragen und das gegenüberstellen. Oder wenn wir etwas analysieren wollen. Es ist, wenn wir zum Beispiel das Lächeln analysieren, wie die Proportion ist, wie die, was weiß ich, ob eine negative Lachlinie da ist, wie die Angulation der Winkel und Achsneigung und schwarze Dreiecke und Farbe und so weiter ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir das auf den großen Bildschirm übertragen, hilft das den Patienten, das zu objektivieren. Das heißt, wir holen diesen Fall raus aus dem Mund und ich muss nicht dem Patienten sagen, du hast jetzt irgendwie ein schwarzes Dreieck oder einen dunklen Zahn oder abradierte Schneidekanten, sondern es wird objektiviert auf dem Bildschirm und wir schauen dann gemeinsam auf diesen Bildschirm und analysieren ihn. Das heißt, es wird ein Stück weit entpersonalifiziert, was den Patienten sehr emotional hilft, darüber mit mir zu diskutieren und zu sprechen und wenn wir dann das Mockup gemacht haben, das gegenüberzustellen, wie das wirkt. Also das.
Ja, besonders, Sie können auch darauf zeigen, dann, was Sie gerne auch noch gut finden oder verändert wollen würden. Das ist ja das Spannende an dem Ganzen. Aber bevor wir jetzt zu sehr in dem Workflow sind, interessiert mich ja dann auch erstmal, du hast ja erstmal schon die schwarzen Dreiecke angesprochen. Das ist ja, finde ich, ja immer ein spannendes Thema. Besonders, welche Farben du da am liebsten nimmst. Und dann muss ich natürlich noch rausfinden, mit welchen Farben du natürlich auch dein Composite Veneering am liebsten machst. Aber lass uns doch mal mit den schwarzen Dreiecken anfangen. Da hast du doch einen spannenden Workflow.
Also wie ich den Patienten durch die Termine durchführe oder wie ich die Behandlung durchführe.
Mich interessiert besonders, welche Kompositfarben du nimmst. Wir haben ja das da beim schwarzen Dreieck, die Sonderform, dass wir ja einen sehr, sehr dunklen Bereich abdecken. Und aber eigentlich von Idee her ist es ja so, dass wir eigentlich bloß Schmelz ersetzen.
Ja, das ist sehr, sehr, sehr gut die Frage. Wir haben ja in der Uni gelernt, Dentin und Schmelz, und wir wissen ja, dass man sollte schon, wenn man ästhetische Zahnheilkunde mit Komposit macht, natürlich auch ein Kompositmaterial verwenden, was unterschiedliche Opazitäten anbietet, das ist klar. In dem Fall ist es ja so, dass wir eigentlich einen Schmelzbereicher ersetzen wollen. Und man denkt erstmal, so habe ich ganz früher auch gedacht, wenn ich eine Schmelzschicht gerade ersetze, muss ich auch eine Schmelzfarbe nehmen, dafür ist es ja da. Das Gegenteil ist der Fall, denn wenn wir die Schmelzfarben haben ja eine höhere Transluzenz als zum Beispiel die Body- oder Dentinfarben. Und das bedeutet, dass mehr Licht durchschimmert und im Fall der schwarzen Dreiecke einfach das Schwarze der Mundhöhle mehr durchschimmert. Bedeutet, wenn ich jetzt ein schwarzes Dreieck schließe und wenn ich dort jetzt eine Schmelzfarbe verwenden würde, dann haben wir eine höhere Transluzenz und das Schwarze der Mundhöhle scheint durch. Und was haben wir dann? Wir haben dann einen Graueffekt. Und das ist das, was wir nicht wollen. Das gilt das Gleiche, wenn wir eine Lücke schließen. Also wenn wir einen Lückenschluss machen, ohne dass ein schwarzes Dreieck da ist, da können wir auch Schmelzfarben verwenden. Aber wir müssen darauf achten, dass diese Schmelzfarbe im Komposit dünner ist als die eigentliche Schmelzschicht, die wir aufbauen. Und bei den schwarzen Dreiecken ist es so, dass noch andere Faktoren dazukommen. Wir haben die Situation, dass ganz häufig zum Beispiel beim Parodontalpatienten das Zahnfleisch und der Knochen zurückgegangen ist. Das heißt, die Zähne sind länger geworden. Wenn sie länger werden und wir im zervikalen Bereich den Bereich schließen, dann sorgen wir dafür, dass ein Zahn ja eigentlich noch länger wird. Optisch wollen wir das aber nicht. Wir möchten optisch, dass der Zahn kürzer erscheint. Und daher ist es wichtig, dass wir aufpassen, auch wenn wir insgesamt natürlich im Bild des Lächelns heller gehen wollen. Kein Patient sagt, ich möchte gerne ein bisschen dunkle Zähne. Habe ich zumindest noch nie gehört. Jeder möchte eigentlich hellere Zähne. Aber wir müssen aufpassen, dass wir bei den schwarzen Dreiecken nicht zu helle Farben verwenden. Denn alles, was heller ist, erscheint weiter nach vorn. Alles, was dunkler ist, erscheint weiter zurückgesetzt. Und wir möchten den Fokus auf, sagen wir mal, das inzisale Dreidrittel oder die inzisale Hälfte des Zahnes lenken und den Blick weg vom zervikalen Bereich. Wenn ich jetzt schwarze Dreiecke mache, ist die Technik, die ich fürs Composite Veneering verwende, eine andere, als wenn ich zum Beispiel einen klassischen Lückenschluss mache. Bei den schwarzen Dreiecken verwende ich die Injection Molding Technik, das heißt keine Schichttechnik. Da habe ich mich auch am Anfang schwer getan, weil wir alle von der Schichttechnik in der Uni kommen. Aber gerade bei den schwarzen Dreiecken funktioniert das wunderbar, wenn wir eine Injektionstechnik, also das Injection Molding, verwenden. Und das Besondere bei dieser Technik ist, dass man eben nicht schichtet und alles in einem aufbaut. Da wird Flowable aufgetragen. Im Übrigen wärme ich auch immer mein Komposit vor. Und dieses Flowable wird, Achtung, nicht ausgehärtet. Und das hochgefüllte Kompositmaterial wird hinterher injiziert und dann mit den, am liebsten mit Bioclear-Matrizen quasi angelegt und, also die Bioclear-Matrizen liegen natürlich vorher schon drin und ausgehärtet. Bedeutet, dass das Flowable und mein hochgefülltes Komposit sich ein Stück weit vermischen. Daher habe ich bei dieser Technik keine Kontrolle darüber, wo endet jetzt zum Beispiel mein, wenn ich jetzt Schmelzfarben verwenden würde, wo endet meine Schmelzfarbe und wo meine Body- oder Dentinfarbe? Oder wenn ich unterschiedliche Farben verwende, wo endet was? Und wir möchten natürlich kein fleckiges Ergebnis nachher haben. Daher ist eigentlich noch simpler, eine Farbe verwenden bei den schwarzen Dreiecken. Ich verwende gerne Bodyfarben von Filtech, also Filtech Supreme von XDE von der Firma Solventum, weil sie auch sehr schön vorzuwärmen sind. Und da verwende ich sogar die Bodyfarbe. Also ich verwende keine Dentinfarben, da ist es mir zu opak. Und die Schmelzfarben natürlich viel zu transluzent. Bei den Bodyfarben ist das Schöne, dass sie ja einen sehr schönen Chamäleon-Effekt haben. Das heißt, du hast eine Opazität, aber es ist nicht zu opak, dass man diese Restauration sieht im Übergangsbereich zum Zahnschmelz. Was auch sehr gut geht, was ich gerade auch bei den schwarzen Dreiecken auch verwende, ist Easy Shade. Solventum hat ja vor einigen Jahren Easy Shade rausgebracht. Ich hatte die Freude, zu der ersten Praxis zu gehören, die das testet, bevor es auf den Markt kam. Und das Besondere, das ist dafür gemacht, um noch etwas zu vereinfachen. Wir haben ja früher mit Vanini und wie sie alle heißen, diese tollen Techniken gelernt, die in den verschiedenen Opazitäten zu schichten, mit Transluzenz zu arbeiten und so. Das hat auch seinen Stellenwert. Da kommen auch tolle Ergebnisse raus. Aber wir gehen ja insgesamt, wenn man jetzt international sich das anschaut, gehen wir immer weiter in die Richtung, dass wir sehr viel vereinfachen, dass wir die Procedures vereinfachen. Simplify ist das Stichwort, denn es geht nicht nur darum, und da stehe ich auch dahinter, dass das nicht nur eine Expertennische ist, sondern dass wir das in der Praxis verwenden können. Und wenn wir es in der Praxis verwenden können, ist es wichtig, dass jemand, der das alltäglich durchführt, der jetzt nicht nur sich mit Composite-Matten beschäftigt, auch mit, natürlich mit Fortbildung, alle neuen Methoden müssen wir lernen. Also wir können nicht erwarten, dass wir nur ein Set kaufen, das können. Wir müssen alles lernen, aber dass das einfach vereinfacht wird. Und die Ergebnisse sprechen für sich, dass das gerade bei den schwarzen Dreiecken gut funktioniert. Ist so, kannst du so ein bisschen vergleichen wie die Bodyfarbe von Filtek. Also hat eine mittlere Opazität. Und weil du die Farben angesprochen hast, ich verwende sehr gerne zum Beispiel die A3,5 Body von Filtek. Man erschreckt sich erstmal, man denkt, oh, das ist so eine unglaublich dunkle Farbe. Da werden die Zähne ja dunkel. Nein, gerade die hat einen sehr schönen Gesamteffekt. Und wenn du das gerade so am Dreier oder im parodontalen Gebiss, wenn du das verwendest, dann hast du auch einen schönen Kontrast geschaffen. Wenn wir Kontrast schaffen zu hellen Schneide oder helle mittlere Schicht der Zähne, also auf der mittleren Hälfte, dann sorgt dieser Kontrast für eine sehr schöne Spannung. Und wir brauchen ja auch eine ästhetische Spannung. Wenn alles die gleiche Farbe hat, sieht das nicht gut aus. Wenn ich jetzt helle Zähne habe und zum Beispiel in der Erwachsenen-Kieferorthopädie, wenn Patienten Aligner-Therapie gemacht haben, haben wir auch das Thema, dass schwarze Dreiecke entstehen. Also das entsteht ja nicht nur bei den PA-Patienten. Das heißt, wenn helle Zähne da sind, verwende ich zum Beispiel sehr gerne die A2-Body, die B2-Body, gerade für schwarze Dreiecke, das sieht sehr schön aus und bringt dann noch eine Brillanz rein.
Aber änderst du auch, wenn du jetzt den PA-Patienten hast, veränderst du dann auch die Farbe, wenn du zum Dreier gehst oder bleibst du, hast du das Gefühl, dass A3,5 bei allen Zähnen gut passt?
Auf, sehr gute Frage. Auf jeden Fall verändern. Also wenn ich jetzt insgesamt überall eine, weiß ich nicht, eine 70-jährige Patientin, die überall sehr dunkle Zähne hat, dann würde A2 nicht gut aussehen. Aber bei einer Aligner-Patientin zum Beispiel, die klassische Dreier hat, die etwas dunkler sind und in der Front heller, dann gehe ich in der Front auf jeden Fall heller. Also da gehe ich zum Beispiel zu der A2-Body und verwende dann beim Exxon A3,5.
Du wirst ja bestimmt auch Zähne ab und zu bleachen. Passt dann die A2 dann immer noch oder würdest du dann auch nochmal heller gehen müssen?
Ja, das gibt's auch. Also die Leute, die bleachen, dann, ich habe ja eine Farbauswahl erstmal gemacht bei der Erststimulation. Das ist meist bei mir der erste Beratungstermin. Und wenn die Patienten dann bleachen möchten, ist ja der Termin, wir müssen ja mindestens eine Woche warten nach dem Bleaching. Und beim Behandlungstermin mache ich auf jeden Fall nochmal eine Farbprobe, bevor ich Kofferdamm gelegt habe. Wenn ich sehe, dass wir, was weiß ich, wenn ich vorher eine A2 gewählt habe und das passt nicht, dann gehe ich natürlich heller. Gehe ich, ob jetzt eine A1 ist, die B1-Body verwende ich auch super gerne. Bei den schwarzen Dreiecken jetzt weniger, das, es sei denn, das ist wirklich ein sehr heller Patient, der eine Aligner-Therapie gemacht hat, aber beim PA-Patienten ist eine B1-Body ist so gut wie nie passend. Früher habe ich mich gar nicht getraut. Weißt du, ich komme von der, in der Uni war so A3, so die Standardfarbe. Und wir können uns auch trauen, heller zu gehen. Das sieht schön aus. Und das sieht trotzdem natürlich aus. Das ist ja das Schöne an Composite. Selbst wenn du eine B1 nimmst, sieht das nicht aus wie eine Kachel. Es hat einfach von Natur aus hat es einen größeren Chamäleon-Effekt und eine Natürlichkeit. Wenn ich Bereiche habe, wo ich eine Mischung habe, das gibt's ja auch, wo ich in der Tiefe dann eine hellere Farbe nehme und nach Inzisal heller gehe, da mische ich natürlich. Aber dann sind wir meist im Lückenschlussbereich.
Ja, dann gehen wir doch gleich zum Lückenschluss. Gerade wenn du dann auch den Bereich hast, wo du zervikal arbeitest und Inzisal, bist du da immer noch im Bioclear-Matrizenbereich oder hast du da auch noch andere Matrizentechniken, die du gerne benutzt?
Also ich finde die Bioclear-Matrizen für die schwarzen Dreiecke super, aber wenn ich einen Lückenschluss mache oder eine Form verändere, mache, also wenn ich zum Beispiel einen Zahn weiter nach labial bringe, dann mache ich individualisierte Matrizen, so wie ganz klassisch bei der Schule von Kleiber. Das heißt, ich nehme Klarsichtmatrizen, die relativ biegbar sind, die nicht zu starr sind. Sie werden vorgeformt, dass eine Kuhle quasi entsteht. Sie werden hochkant eingebracht, nicht quer. Dann ist eine andere Spannung natürlich da und wir können bis zur Schneidekante auch Sachen ersetzen, sonst wäre ja die Matrize manchmal zu kurz. Und schneide dann im zervikalen Bereich das mir zu, je nachdem, wie groß die Papille ist. Das heißt, je mehr Papille vorhanden ist, desto hohlförmiger schneide ich das zu und führe das inzisal, also hochkant interdental hinein und mache meist ein, das kommt ein bisschen auf den Fall an, manchmal brauche ich gar keinen, also klassischen Keil wie Holzkeil oder sowas verwende ich natürlich nicht, wenn ich eine Formveränderung mache, dann habe ich ja sonst ein schwarzes Dreieck produziert selber, sondern mache zum Beispiel einen individualisierten Keil mit Metelio. Das ist ja ein provisorisches Inlay-Material eigentlich, was, wenn du es aushärtest, eigentlich eine sehr gute Stabilität bietet, und schichte dann oder injiziere, je nachdem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lückenschluss mache.
Ich meine, in diese Hugo-Kleiber-Technik, wie so schön heißt, da kann man sehr viele Sachen sehr cool machen, aber die ist, was mich da immer ein bisschen dran gestört hat, ist, dass ich eigentlich erst, wenn ich dieses provisorische Komposit da rausnehme, so richtig sehe, wie es denn jetzt aussieht. Und ich finde, das ist mit die komplizierteste Matrizentechnik, die es gibt.
Ach echt, findest du? Sehr lustig.
Ich meine, ich habe das jahrelang ja damit gemacht. Die funktioniert auch. Aber wenn es man jetzt zum Beispiel mit den Bioclear-Matrizen vergleicht, sage ich zwar immer, die Form gefällt mir nicht immer bei den Bioclear-Matrizen, aber ich weiß genau, was ich danach rausbekomme.
Ja, das stimmt. Ich finde, man kann ganz gut die Form erkennen, was nachher rauskommt, weil die Matrize, die man ja, dieses individualisierte Keil ist ja durchsichtig, also hell, und man kann schön reinstopfen. Ja, das hält auch gut. Was auch schön funktioniert, sind die Unica-Matrizen. Mag ich auch sehr gerne. Das ist gerade, wenn man nach labial weiter rauskommen will, von cervical etwas ausformen will, sind die Ergebnisse auch sehr schön. Die, wie heißen diese anderen Metallmatrizen, die so kurz sind, die du auch hochkant einbringst? Die so ein
ich
bisschen
meine, es gibt ja von Pulidentia jetzt eine zweite Version, ja, der Unica-Matrizen. Genau. Früher haben wir immer ganz normale Seitenzahnmatrizen hochkant reingestellt und die haben dann es einfach jetzt ein bisschen weiterentwickelt, dass sie die dann auch so, ich sag mal, böse Bioclear-ähnlich zugeschnitten haben, aber aus Metall. Mich diese ersten Unica-Matrizen, die waren ja eher so für, wirklich für klassische Composite-Veneers gedacht, dass man dann problemlos die Composite-Veneers von gefühlt 3x3 machen kann und dann gerade diesen cervikale Stufe automatisch drin hat. Und die neueren Unica heißen die, glaube ich, trotzdem. Die sind so eher dreieckig, die so ein bisschen cervikal auch abgerundet sind, so einen kleinen Bauch haben oder Einziehung nennen wir es eher, sodass das dann natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher ist. Aber tatsächlich habe ich ja für mich so ein bisschen die Mylar-Pull-Technik entdeckt, wo man ja dann quasi den Streifen dann komplett auch rauszieht. Finde ich auch sehr spannend, weil dann bekommt man teilweise auch eine sehr, sehr schöne Form hin. Aber man muss es teilweise mehrmals am selben Zahn machen, damit es dann auch wirklich dann das Endergebnis erreicht.
Kassel verwendet das ja auch gerne.
Ja, er nennt es ja dynamische Matrizentechnik.
Ja, genau, die Dynamik, so nennt er das. Und in vielen Bereichen schichtet er auch ohne Matrize. Und macht nachher einfach eine kleine Separierung mit einem Instrument und dann macht das Klick. Ja, es gibt viele Techniken. Jede Technik muss man üben. Jedes hat so seine Vor- und Nachteile. Wenn man zum Beispiel die Kleibertechnik macht mit den Kunststoffmatrizen, die hochkant eingebracht sind. Ich habe es mir angewöhnt, dass ich von Palatinal mit der, also digital Kompression mache, also mir das festhalte, damit ich von Palatinal da einen Übergang habe, was kontrollierbar ist. Und wenn das ausgehärtet ist von labial, dann gehe ich häufig von Palatinal nochmal her und löse so ein Stück Matrize und fülle noch einen Bereich mit einem Flowable nach, wenn ich zum Beispiel gleichzeitig ein schwarzes Dreieck hatte. Also jede Technik hat so bestimmte Bereiche, wo man weiß, da ist eine mögliche Schwachstelle und das ist die Technik, wie ich das dann wieder aufhebe.
Was ich den extrem großen Vorteil von der Hugo-Kleiber-Technik finde, ist, gerade wenn man jetzt mal sich den Kontaktpunkt so anguckt, das ist ja ganz spannend, dass er dann quasi dann auch mit einem Heidemann-Spatel dann den Kontakt unter Spannung bringt und dann ein bisschen Flow reinsetzt und dadurch dann natürlich später dann auch einen satteren Kontaktpunkt hat. Das ist ja die Schwäche von gefühlt allen anderen Techniken, dass der Kontaktpunkt da eher so ein bisschen fast auf die Separation vom Kofferdamm beruht.
Ja, das ist lustig. Also er macht das, das stimmt. Ich mache es nicht und trotzdem sind die Kontaktpunkte super. Ich glaube, das hängt vor allem damit zusammen, dass diese Kunststoffmatrizen sehr dünn sind. Ja, sind ja viel dünner als die Metallmatrizen. Daher habe ich eigentlich nie einen fehlenden Kontaktpunkt produziert. Das ist bei, je dicker eine Matrize ist und wenn du eben nicht separierst, weil das ja eben nicht geht bei der Formveränderung, dann ist die Problematik wirklich weniger. Aber es ist lustig. Jede Technik hat wieder wirklich einen Bereich, wo man drauf schauen muss.
Wobei man vorsichtig sein muss bei den Kunststoffmatrizen. Im Seitenzahnbereich sind die gerne dicker als die Metallmatrizen.
Ja, im Seitenzahnbereich verwende ich gar nicht.
Deshalb hat Bioclear auch diese krassen Spannringe, damit sie diesen extra 0, Millimeter überspringen können. Aber ich sag mal so, inzisal ist es ja jetzt ein bisschen spannend. Gerade wenn man so einen Zahn verlängert, dann kann man auch wieder nicht nur auf Schmelz setzen. Hast du eine schöne Kompensation bei Filtek, die du inzisal gerne empfiehlst? empfiehlst?
Ja, also wenn ich jetzt Inzisal verlängere, ist ja auch die Frage, welche Technik ich verwende. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bisshebung habe und relativ viel verlängere, dann mache ich es nicht mehr in Schichttechnik, sondern in der Injektionstechnik über ein Wax-Up und über eine Schiene. Das heißt, ganz klassisch, da werden Modelle hergestellt, ein Wax-Up hergestellt, darauf die Injektionsschienen vorbereitet und da injiziere ich nur ein Flowable, weil du kannst ja nicht ein hochgefülltes Composite injizieren. Auch immer im Übrigen vorgewärmt. Da kannst du auch nicht hergehen und mehrere Flowfarben nehmen, weil du da nicht kontrollieren kannst, wohin fließt es. Das heißt, ich entscheide mich für ein Flowable. Die A1 ist das, was ich sehr, sehr gerne und relativ häufig verwende bei jungen Patienten bis 40, 45, das zählt für mich als jung, und dann in einer Farbe. Wenn ich die B1, kannst du auch super nehmen, A2 kannst du super nehmen, die A3 nehme ich dann zum Beispiel beim Eckzahn, wenn ich jetzt in der Front eher A1, A2 war, dann verwende ich beim Dreier eher die A3. Die kannst du auch sehr gut vorwärmen. Beim Flowable von Filtek ist es ja so, dass da auch ein Blasenschutz drin ist, also die haben ja dieses System der Kanülen komplett geändert, dass auch nur die Ansätze von Filtek darauf passen. Und die Rezeptur hat sich insoweit von der Aufmachung dieser Flowable-Spritzen so geändert, dass es immer blasenfrei ist. Wenn ich jetzt eine Verlängerung in Schichttechnik mache, dann ist es ja wieder anders. Ja, dann kann ich einen palatinalen Shell machen, mit, ob es jetzt ein Flowable ist oder ein gefüllter Composite in einer entsprechenden Schmelzfarbe, dann Dentin- oder Bodyfarbe, ob ich jetzt Marmelons aufbaue oder nicht, ob ich jetzt was Transluzentes nehme. Ich muss sagen, es ist sehr selten geworden, dass ich einen einzelnen Zahn verlängere. Es ist ja meist so, dass ich ein Gesamtbild ändere. Und wenn ich ein Gesamtbild ändere, bin ich immer mehr zu der Injektionstechnik gekommen. Immer weiter weg von der Schichttechnik. Es ist sehr vorhersagbar. Wir können die Oberfläche sehr schön schon vorbereiten. Und wenn ich überlege, es gab früher 7-Stunden-Termine, die ich gemacht habe. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Das ist bei der Injektionstechnik natürlich viel bequemer. Das müssen wir auch ehrlicherweise sagen. Es verändert auch die Kostenstruktur für den Patienten, den Workflow. Es ist auch stressfreier für uns Behandler. Man muss auch immer gucken, was macht man fürs Foto? Was machen wir für den Alltag und für den Patienten? Was sieht man tatsächlich? Es gibt Fälle, die kannst du promovieren drin, ja, wenn du einen einzelnen Zahn aufgebaut hast und hast dann 3 Stunden für einen Zahn gebraucht und auf dem Foto sieht super aus. Und dann kommt der Patient nachher und sagt, ja, eigentlich irgendwie irgendwas ist grau. Das gibt's auch. Ja, oder? Also ich habe schon Fälle gehabt, die auf dem Foto gut aussahen und im Mund nicht.
Ja, das gehört dazu.
Das gibt's. Und für mich ist wichtig, was sieht im Mund gut aus. Also das ist das Erste, was zählt. Und die Composite sind inzwischen so gut geworden, dass die Chamäleon-Effekte immer besser werden und immer mehr in Richtung Simplify. Eine schöne Politur, das ist wichtig. Das Prozedere ist wichtig. Die Biofilmentfernung zum Beispiel, was ich von David Clark gelernt habe, das habe ich früher nicht gemacht. Wann habe ich damit angefangen? 2014. Und das war auch eine Riesenveränderung. Vorher habe ich mir so viel Mühe gegeben mit Polituren. Dann kam der Patient wenn ich irgendwie nach 1-2 Jahren gesehen habe, irgendwelche dunkel verfärbten Ränder, wo ich dachte, wieso? Ich weiß doch, dass ich da gut poliert habe. Und jetzt weiß ich, nein, das hing mit was ganz anderem zusammen, wenn Biofilm noch drauf war. Und das kriegen wir eben nicht mit Phosphorsäure weg. Das muss mechanisch entfernt werden. Wir färben immer an. Also vom Composite Veneering wird immer angefärbt und der Biofilm entfernt. Und nicht nur, dass die Haftwerte natürlich viel besser sind, sondern auch die Verfärbungsthematik ist deutlich zurückgegangen.
Aber ich würde noch mal kurz, auch wenn es immer weniger wird, zum Schichten kommen. Hat jetzt Filtek eigentlich spezielle Schmelzfarben, woraus du die Palatal Shell machst? Oder ist es denn auch in dem System ganz einfach jetzt ein A1, A2 Schmelz?
Beim Filtek ist es so, dass du A1, A2, also die Vita-Farbring in Schmelzfarben hast, in Bodyfarben und in Dentinfarben. Und du hast auch transparente Flows, die du verwenden kannst, wenn du da die entsprechenden Effekte haben willst. Die haben die komplette Farbpalette. Du hast da nicht jetzt für die Schmelzfarbe Unterscheidung von der Helligkeit der A1. Das hast du nicht.
Also es ist im Prinzip da recht anwenderfreundlich, wenn man sich komplett auf den Vita-Farbring geht. Da hat ja jedes System manchmal seine eigenen Unterscheidungen.
Ja, das stimmt. Also man muss einfach mit seinem Composite gut zurechtkommen. Ich bin auch nicht ein Freund davon, dass man jetzt 5 verschiedene Systeme in der Schublade hat. Ich finde 2 Systeme okay, 3 noch gerade machbar, aber alles, was darüber hinausgeht, man muss sein Composite kennen, man muss damit arbeiten können und dann bekommt man die meisten Fälle auch richtig gut hin. man muss dein Material einfach gut kennen. Wenn, es gibt eine schöne Folie, die Kleiber immer hatte, ich glaube nach 20 Jahren immer noch in seinen Folien, dann zeigt er verschiedene Blumen und sagt dann, okay, aus diesen Blumen habe ich jetzt einen Blumenstrauß gemacht. Das sieht dann relativ langweilig aus. Und dann hat die gleichen Blumen der Floristin gegeben und sie hat daraus einfach was ganz anderes gemacht. Das heißt, das eine ist, dass man ein Material wählt, was natürlich gute Eigenschaften hat, was Schrumpfung angeht, was Politur angeht, was Farbpaletten angeht. Das ist schon wichtig. Das andere ist aber, zu lernen, mit seinem Material umzugehen und nicht andauernd auch alle 2 Jahre ein Material zu wechseln. Also ich habe ja jetzt Filtex seit 2005, das sind jetzt 20 Jahre und habe im Prinzip damit die Fälle, die ich zu lösen hatte, gelöst bekommen. Und wir machen ja für Composite, also die Leute kommen ja für Composite zu uns. Und dann gibt's andere, die haben dann von verschiedenen Firmen verschiedene Farben, unterschiedliche und haben das auch dann perfektioniert und wissen, was wie wirkt. Und das ist auch absolut legitim und da kannst du super Ergebnisse erreichen. Ich finde es schwer, ein Dogma zu machen, wenn man nur das eine verwendet oder nur das andere. Das ist das Wahre. Nein, man muss das Material kennen und damit umgehen können. Ich finde auch diese Folie von Devoto, von Stile Italiano, die haben ja auch wirklich im Bereich Composite eine Menge getan. Ganz toll, wo er die gleiche Farbe, nämlich A3 von den verschiedenen Firmen in der gleichen Schichtstärke, kreisrundförmig ausgehärtet hat und nebeneinander gestellt hat. Ich glaube, das sind, weiß ich nicht, 20, 25 verschiedene Firmen und Materialien und das auf ein Blatt Papier gelegt hat mit einem schwarzen Strich und das einfach verglichen hat. Und er hat festgestellt, die gleiche Farbe A3 von den verschiedenen Firmen wirkt jedes Mal komplett anders. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass, wenn ich jetzt sage, ich mit der A2 Body oder mit der Bright Farbe von Easy Shade von Solventum, das ist super. Wenn du das aber gegenüber von der A2 von GC oder Evoclar legst, dann oder Inspiro, das wird anders wirken. Man muss einfach da sein Material kennen. Finde ich super wichtig. Und auch nicht vergessen, wie wichtig die Formgebung ist. Also die Form geht immer vor Farbe. Damit erreichen wir eine Menge. Wo setzen wir die Kantenlinien? Wo sorgen wir dafür, dass das Licht bricht? Wo wir das Auge und den Blick hinführen und das andere maskieren? Das sind wichtige Effekte, die wir parallel immer anwenden müssen. Bei Easy Shade ist es nochmal anders. Es vereinfacht, indem es nur 3 Farben gibt, die du wählst. Nämlich auch nicht die Farbnuance mit BA2 oder so, sondern da heißt es Bright, Neutral und Warm. Dass du quasi hingehst und intuitiv die Farbe wählst. Funktioniert auch erstaunlicherweise gut. Das heißt, wenn du intuitiv siehst, nein, das ist eher ein sehr heller, brighter Fall und in die Bright-Farbe gehst, durch diesen Chamäleon-Effekt, ist ja ein bisschen vergleichbar mit der Bodyfarbe, das heißt von der Opazität ist eine mittlere Opazität. Und wenn du schwarze Dreiecke schließt, dass du da eher in Richtung Warm gehst, es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert.
Ja, also im Prinzip das mit der Vereinfachung finde ich immer spannend. Aber lass uns als nächsten Schritt ruhig gerne mal jetzt darüber sprechen, wie polierst du denn eigentlich deine Sachen? Du hast ja schon Kantenlinie angesprochen. Bist du eher Fan, die Kantenlinie mit einem Bleistift anzumalen oder machst du das anders? Wie gehst du da immer vor?
Ja, ich habe früher mit Bleistift angemalt. Inzwischen mache ich das nicht mehr. Ich zeige das in den Kursen, wenn die Leute eine Orientierung haben möchten. Aber ich habe in meinem Auge, wo meine Kantenlinien enden wollen und wo die Form hingehen soll. Deshalb male ich das nicht mehr an. Mein Workflow ist, also A, kommt es natürlich darauf an, mit welcher Technik habe ich hier gearbeitet. Wenn ich jetzt ein...
Es überrascht mich ein bisschen, dass du nicht anmalst. Finde ich spannend.
Ich habe früher angemalt und bin dazu übergegangen, dass ich mir das immer vorstelle vorher. Wo will ich diesen Effekt? Das heißt, ich habe das Bild des Zahnes, was ich erschaffen will, in meinen Kopf und rausschnitzen ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass man einen kompletten Klumpen jetzt dahin schichtet. Aber ich stelle es mir vor und arbeite das aus. Also kommt, wie gesagt, auf die Technik an. Wenn ich jetzt eine Injektionstechnik gemacht habe über eine Schiene, dann habe ich ja sehr viel schon vorgegeben. Da muss ich nicht so viel an der Form verändern. Wenn ich mit BioClear Matrizen mit der Injection Molding Technik gearbeitet habe und initiiert habe bei den schwarzen Dreiecken, da geht es ja darum, dass ich, obwohl ich eine große Distanz zervikal gefüllt habe, dass ich diesen Bereich komplett unsichtbar mache und geht ein Stück in die Richtung wie das klassische Composite Veneering, wenn ich mit Matrizen gearbeitet habe. Dann fange ich erst mit Composhape Flammen an, also zuerst Rotring, dann Gelbring, dass ich die grobe Form gebe und die Kantenlinie, die ich aufbauen will, eben aufbaue von Podcast, ist es natürlich schwer jetzt zu zeigen, wie ich den Winkel ansetze, aber dass ich quasi in Richtung zervikales Dreieck die eine Richtung zeige und im zweiten Schritt labial, dass ich quasi damit von zwei Seiten kommend die Kantenlinie, die ich gestalten will, generiere. Wenn die grobe Form stimmt, dann mache ich weiter mit Silikonpolierern in 2 bis 3 Schicht, also Körnungsgraden, und manchmal nehme ich auch die Polierscheiben. Ich habe jetzt zwar vergessen, aber Solventum hat ja auch diese 2 Polierscheiben, die auch ganz gut funktionieren. Den Namen habe ich jetzt vergessen.
Also jetzt nicht die Softflex-Scheiben, sondern diese Softflex-artigen Spirals.
Danke. Es geht uns ähnlich.
Ja, besonders das Gemeine ist, es gibt ja Kompositsysteme, da ist das erst der pinke und dann der graue. Bei Solventum ist es genau umgekehrt, dass man erst den grauen und dann den pinken nimmt.
Ich weiß.
Das ist richtig, also ich meine, ich glaube, das war richtig gemein.
Das ist gemein. Ja, und das hilft, nur eins dieser Systeme haben, weil sonst kommt man durcheinander. Dieses Umdenken ist immer schwer. Ich habe auch in einem Zimmer bei den Multifunktionssprays das Wasser auf der anderen Seite als Luft und in anderen Zimmern eben anders. Und jedes Mal, wenn ich in diesem einen Zimmer bin, muss ich immer überlegen, okay, wo war jetzt Wasser, wo war jetzt Luft? Ja, aber die Softflex-Scheiben benutze ich auch jedes Mal, nämlich die finde ich super für die interinzisalen Dreiecke. Ich finde, gerade auf Fortbildung, ja, worauf gucke ich als erstes, wenn jemand ein Foto zeigt, wie hat er die interinzisalen Dreiecke gestaltet? Das ist gar nicht so trivial. Und da erkennst du den Profi oder den, der das Auge dafür hat. Da will man ja nicht zu viel und nicht zu wenig. Das interinzisale Dreieck macht unglaublich viel aus. Wir haben ja auch eine Modeerscheinung, auch in Richtung Insta-Lächeln. Das heißt, allein schon zu sehen vorher im Gespräch, wo möchte mein Patient hin, zu erkennen, wie will er eigentlich die interinzisalen Dreiecke haben. Das sagt dir ja keiner. Kein Patient kommt und sagt, also ich hätte gerne kleine interinzisale Dreiecke. Die wissen überhaupt nicht, dass das gibt. Deshalb nutze ich das, wenn sie zum Beispiel vorher mir Fotos zeigen auf ihren Handys von Instagram, was sie schön finden. Klammer auf, es ist sehr selten vorgekommen, dass ich das schön fand, was sie mir gezeigt haben. Aber ich finde es ein ganz wichtiges Tool, um zu nutzen, daraus zu lernen, was ist denn der Geschmack von diesem Patienten, wo möchte er hin? Und wenn sie mir sehr kleine interinzisale Dreiecke zeigen und ich das vorher einfach nicht auf dem Schirm hatte, und das ganz klassisch mache und es sieht wunderschön aus, kannst du veröffentlichen, dann kommt der Patient und sagt, eigentlich gefällt es mir nicht. Warum? Weil ich nicht darauf geachtet habe, dass er eigentlich kleine interinzisale Dreiecke möchte. Wir sollten es nie so machen, dass die alle gleich groß sind, natürlich. Das ist ja bei vielen Fotos, die Patienten uns zeigen, leider der Fall. Das heißt, die ästhetischen Parameter, so wie es richtig ist, umsetzen, nämlich von mesial nach distal, dass die interinzisalen Dreiecke immer größer werden, so haben wir eine Natürlichkeit, dass wir eben nicht Klaviertasten erschaffen, aber die Dimension können wir ja variieren von klein bis groß. Und um die interinzisalen Dreiecke dann auszuformen und darzustellen, verwende ich die Softflex-Scheiben, nämlich die kleinen und den zweitgrößten Körnungsgrad. Also nicht den ganz groben, aber auch nicht den ganz feinen. Und die Assistenz geht dann mit dem schmalen Heidemann interdental hinein und separiert mir die Zähne. Ich gehe dann mit 3300 Umdrehungen im blauen Winkelstück interdental hinein und forme in 2 bis 3 höchstens Ansätzen die interinzisalen Dreiecke. Und da muss man aufpassen, dass man auch keine Kitchen macht. Das ist Hochkonzentration, da muss man wirklich aufpassen. Und dann ist man fertig. Man kommt da drin meiner Meinung nach mit keinem besseren Instrument rein. Wenn man die Separierstreifen nimmt, hat man sich den Kontakten häufig weggeschliffen. Mit Diamanten kommst du nicht rein. Und ja, das ist meiner Meinung nach die beste Methode dafür oder für mich zumindest. Die Hochglanzpolitur mache ich mit Diamantpolierpasten. Da gibt es ja, es gibt einmal die Lucida von Style Italiano. Die kann man verwenden. Wenn man die verwendet, gibt es auch in der Packung gibt es schon eigene Filzrädchen dafür als Einmalinstrument. Mir sind die ein bisschen zu weich. Ich verwende gerne eine Ziegenhaarbürste, weil die härter sind. Aber das Ziegenhaarbürstchen ist nach RKI-Richtlinien ein Einmalinstrument. Das heißt, das ist halt eine Preisfrage dann. Und die Diamantpolierpaste von Micerum, die Shiny, die liebe ich. Das ist so meine Go-To-Polierpaste, wenn es um Hochglanz geht. Und dann bin ich fertig.
Ja, lustigerweise, Micerum hat ja 3 Diamantpolierpasten.
Richtig, ja. A, B, C.
Und nimmst du alle 3 oder nur C?
Nee, ich nehme nur noch C. Ich habe früher B und C genommen. Und inzwischen nehme ich nur noch C. Wie machst du's?
Ich sag mal so, ich habe früher auch immer Micerum genommen und habe es dann irgendwann auf einer Fortbildung tatsächlich so vereinfacht. Und es gibt für Techniker eine Diamantpolitierpaste, die in so einer kleinen Dose kommt und die nehme ich dann. Aber ich muss manchmal auch richtig dran denken, weil ich finde auch so ein, gerade wenn ich mit diesen ganzen Vorpolitur fertig bin, finde ich manchmal auch einfach so ein Siliziumkarbidbürstchen Also einfach diese imprägnierten Bürstchen einfach macht dann schon so einen guten Hochglanz, dass das eigentlich schon für mich eigentlich sehr ausreichend ist. Und nur wenn dann die Schritte davor wirklich perfekt durchgeführt sind, dann habe ich das Gefühl, dass ein Diamantpolierpaste auch wirklich einen Benefit bringt.
Ja, hast du vollkommen recht. Das ist ja auch wirklich, das ist ja auch eine Schule. Also das ist ja brutal, wenn du die Diamantpolierpaste nimmst und an irgendeiner Stelle dein Schritt nicht gut genug war, dann bleibt die Polierpaste da drin hängen und du siehst, oh, so eine Art Luftblase. Und dann gehe ich tatsächlich zurück. Dann gehe ich alle Polier, also nicht die Diamantpolierschritte, aber die Gummipolierschritte zurück und mache den Workflow neu. Das heißt, das ist eigentlich auch eine sehr schöne Kontrolle, die Polierpaste.
Aber ich habe ja auch entdeckt, für mich, es gibt ja auch von einer amerikanischen Firma sowas wie die Softflex-Scheiben bloß mit so einem Schwabbelzeug drauf. Die nehme ich dann gerne für die Diamantpolierpaste. Die heißen Flexibuff, weil das ist ja dann im Prinzip der gleiche Workflow wie mit der Softflex, bloß dass ich dann da nochmal so ein kleines Finish drüber mache und es dann auch dann quasi wegschmeißen kann.
Ja, das wäre auch cool. Ja, es gibt viele Poliertechniken und es gibt auch von Bioclear gibt es auch eine Polierpaste. Das nennt sich, glaube ich, Magic.
Ja, der Magic Mix.
Magic Mix, danke, genau. Der Magic Mix. Den habe ich auch da. Es hat für mich den Eindruck, dass es so ein bisschen Bimspulver drin hat, oder?
Ja, lustigerweise ist ja in dem Bioclear-System auch Plumeth, dass er das da am Anfang auch macht irgendwie damit. Das hat er am Anfang ja Rockstar Polish genannt, bevor es den Magic Mix gab. Und da hat er ja irgendwie Bims mit irgendwas anderem kombiniert. Also ich meine, verfolgt ja David Clarke auch schon sehr, sehr lange. Und ich kann mich noch erinnern, der war ja der Erste, der irgendwie auf YouTube zu finden war, dentales YouTube. Damals war das ja noch komplett verrückt. Also das war, ich rede hier von 2011. Bevor es Style Italiano gab, so richtig. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es ja gar kein Social Media Dentistry in dem Sinne gab. Es gab Blogs, später kam Style Italiano dazu und dann vereinzelte verrückte Leute auf YouTube.
Ich finde, David Clarke hat eine Menge für Composite getan. Er hat da auch eine Menge geforscht und noch sehr interessante, auch Mind Changes auch durchgeführt, ne? Also, dass wir gerade auch für die Oberflächen Stabilität und was den Halt angeht, wenn wir injizieren und eben nicht eine Kastenform haben, wo die Füllung endet, sondern ein bisschen in Richtung Infinity gehen, dass das aus der materialphysikalischen Seite, was die Schrumpfung und alles angeht, einfach unser Composite stark macht und dass wir, gerade wenn wir injizieren, sicherstellen, dass wir keine Luftblasen haben, dass der Verbund toll ist. Also da hat er eine Menge getan, dass wir den Biofilm entfernen vorher. Das sind ganz wichtige Meilensteine und auch des Nutzens des Composite-Heaters ist wirklich auch ein Tool, was uns sehr hilft, bessere Composite-Restaurationen zu machen. Also es gibt ja einmal den Heater von Bioclear. Der ist ja so der Klassiker. Solventum hat ja jetzt auch bringt jetzt einen Heater raus, eine kleineren Variante, wo man, was halt von der Preisstruktur wirtschaftlicher ist als das von Bioclear. Und wir gehen immer weiter in die Richtung und nicht alles muss man umsetzen. Also wenn ich zum Beispiel die schwarzen Dreiecke sehe von der Ästhetik, was die Gruppe rund um David Clarke herstellt, das ist nicht unser Geschmack in Europa. Wir wollen von der ästhetischen Variante es natürlicher haben und die machen ja sehr, sehr runde Formen. Nicht alles setzen wir hier so um. Also in meinen Kursen zeige ich ja, wie wir dann anders polieren, damit wir nicht diese Effekte bekommen, damit wir das Auge woanders hinlenken und so weiter. Gleichzeitig rechne ich solchen Freaks das so hoch an, was die uns weitergebracht haben. Einfach toll.
Nee, er hat auch sehr früh angefangen, sich das unter dem Mikroskop alles anzuschauen. Und ich denke mal, daher kommt auch die Form der Matrizen, dass er wirklich sehr viel Energie drauf verschwendet. Dann wie kann man eine Matrize so herstellen, dass es dann wirklich sehr leicht zu adaptieren ist? Das ist schon eine krass coole Sache.
Absolut. Also er war ja auch, er gehört ja wirklich auch zu den Ersten, die solche Restaurationen überhaupt unter dem Mikroskop gemacht haben. Das ist Wahnsinn. Das ist hoch anzurechnen, was da für Zeit drauf geht, für ja Lebenszeit auch drauf geht, wo du auf anderes ganz sicher auch verzichtest.
Ich meine, es gibt so viele lustige Podcasts von David Clarke und Alan Mead von dem Dental Hacks Podcast, der jetzt Very Dental heißt. Am Anfang wusste er nicht, hat er sich ein Mikroskop gekauft und wusste gar nicht, wie man es bedient und dachte, man müsste das im Stehen bedienen, weil er nicht wusste, wie man das benutzen soll. Und da gab es auch diese ganze Ergonomie dahinter nicht. Also sehr spannend. Aber Hanni, sag mal, du hast es ja jetzt in irgendeiner Form auch dieses Composite Veneering und diese ganze Ästhetik in deine Praxis integriert. Wenn da sich jemand jetzt zum Beispiel interessiert dafür, wie läuft es denn? Ist dein Ablauf bei dir in der Praxis konkret?
Ja, also wir haben zwei Sparten. Wir haben die allgemeine Zahnmedizin und wir haben die Ästhetik. Natürlich ist in jeder allgemeinen Zahnmedizin, die du machst, ist Ästhetik auch wichtig, es sei denn, das ist jetzt gerade eine Endo. Aber wir haben auf der einen Seite quasi unsere Stammpatienten, die wir seit 20 Jahren oder wie lange auch immer betreuen. Und wir haben die Patienten, die überregional nur für die Ästhetik zu uns kommen. Dadurch, dass da sehr viele überregional kommen, haben wir einfach unser Workflow so adaptiert, dass der Patient halt nicht so viele Termine braucht. Das heißt, der Ersttermin ist die Erstberatung natürlich, also die ästhetische Beratung, die allgemeine zahnärztliche Untersuchung, wenn notwendig, Röntgenbilder. Ein Scan wird durchgeführt und ein kleines Setup von Fotos wird gemacht. Also nicht der komplette Fotostatus, sondern einige Bilder, die dann aussagekräftig sind in bestimmten Reihenfolge immer. Und wenn ich jetzt sehe, das ist ein Fall für Composite Veneering und jetzt keine prothetische Lösung, dann ist das schon so integriert, dass ich in dieser ersten Sitzung auch eine Simulation durchführe. Das heißt, direkt mit dem Kompositmaterial zum Beispiel einen Lückenschluss mache oder ein schwarzes Dreieck schließe oder wie auch immer, was da eben kommt. Wir fotografieren die Vorher- und Nachher-Situation. Die Patienten bekommen die Fotos immer per E-Mail zugeschickt. Und diese Simulation, die ich im Übrigen mit dem echten Material, was ich nachher verwende, dann ist das auch für mich die Generalprobe, dass ich weiß, die Farbe, die ich mir jetzt gedacht habe, wie wirkt das? Und die Patienten schauen sich das an. Diese Simulation lasse ich dann drauf, die nehme ich nicht ab. Das heißt, ich entlasse den Patienten mit dieser Simulation und er kann sich das anschauen, mit vielleicht Personen seines Vertrauens besprechen, bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen sich das anschauen. Und ich berate ihn dahingehend, dass wenn er kaut, diese Simulation abgehen wird, man kann das einfach entsorgen. Oder ich zeige ihm, wie er es selber abnehmen kann, wenn das nicht von alleine abgeht. Gerade wenn man schwarze Dreiecke hat, sehr viel Verschachtelung hatte, kann das schon mal sein. Das ist der Ersttermin. Danach, wenn ich Composite Veneering mache, dann sind das 3 Termine, die dann folgen. Es sei denn, da ist eine medizinische Vorbehandlung, eine therapeutische Phase, die noch notwendig ist. Also wenn jemand ein PA braucht, dann muss das natürlich vorgeschaltet werden oder wenn endodontische Maßnahmen oder was auch immer durchzuführen sind. Aber wenn ich, sage ich mal, einen Patienten habe, der kein PA-Patient ist, klassisches Lückenschluss, dann ist der nächste Termin die professionelle Zahnreinigung und kompletter Fotostatus. Das dauert eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde 10. Danach findet das Composite Veneering statt, es sei denn, der Patient möchte noch bleachen. Wenn er bleachen möchte, dann wird noch ein Bleaching-Termin vereinbart und zwischen Bleaching und Composite Veneering ist dann nochmal eine Woche. Beim Composite Veneering mache ich immer die Komplettbehandlung. Das heißt, auch wenn ich Oberkiefer und Unterkiefer behandle, dann mache ich es in der Regel alles in einer Sitzung. Und wenn, da ich ja überhaupt nicht schleife am Zahn, braucht der Patient auch keine Betäubung. Es sei denn, das ist jetzt ein Patient, der extreme Hypersensibilitäten an Wurzeloberflächen hat. Das ist die Ausnahme, aber in der Regel betäube ich nicht. Und die Termine variieren von der Dauer natürlich von dem, was ich durchführe. In der Regel findet das zwischen 1 Stunde und 4 Stunden. Das sind so die klassischen Termine. Und der dritte Termin ist die Abschlusskontrolle, Abschlussscan, Abschlussfotos. Das ist der Workflow, dann ist der Patient fertig.
Polierst du denn manchmal auch noch mal beim letzten Termin?
Also ich weise ausdrücklich darauf hin, wie wichtig dieser letzte Termin ist, denn ich kontrolliere da das Zahnfleisch und das ist wichtig, um sicherzugehen, dass keine Kanten vorhanden sind. Denn wenn Kanten vorhanden sind, dann kann es zu Zahnfleischentzündungen kommen. Und dass für die Gewährleistung dieser Kontrolltermin absolut wichtig ist. Die Patienten haben ja ein Interesse daran, dass ihre Versorgung gut ist und ganz, ganz viele Jahre stabil bleibt. Es kam schon mal vor, dass Patienten das vergessen haben oder versäumt haben. Dann wurden sie angerufen, aber es ist die Seltenheit. Da wir darauf hinweisen, wie wichtig der Termin ist, dann nehmen sie sich auch die Zeit, denn es geht ja um ihre Qualität. Wenn ich jetzt einen Keramikfall habe, dann gibt es noch 2 zusätzliche Termine, nämlich einen Termin für ein Mockup. Da muss ja vorher ein Wax-Up hergestellt werden, habe ich aber im ersten Termin nicht vorliegen und darauf verzichte ich auch nie. Also wie jede ästhetische Behandlung, da bestehe ich darauf, dass ich eine Simulation mache. Es sei denn, der Patient hat vorne 6 Kronen und wir wollen die Zähne retradieren, da kann ich natürlich das nicht simulieren. Aber in der Regel wird immer simuliert und dafür muss ich natürlich einen separaten Termin ausmachen. Aber die Überregionalen verbinden das zum Beispiel häufig mit dem Prophylaxetermin, dass sie beim zweiten Termin die Prophylaxe durch, also wenn sie zum Beispiel aus 600 Kilometer entfernt kommen, dass sie dann die Prophylaxe und das Mockup dann in einem setzen. Und bei Keramikveneers kommt noch ein Präparationstermin dazu. Das heißt, ich habe natürlich einen Präparationstermin, meist so 2, 2,5 Wochen später die Eingliederung der Keramikarbeit. Und wenn wir Mischungen haben, wo noch ein Implantat dabei ist und dann planen wir das natürlich entsprechend. Dann vermehren sich natürlich die Termine.
Aber jetzt, wenn wir jetzt um Komposit-Ästhetikberatung gehen, wie viel Zeit planst du dir denn für den Termin ein?
Der Ersttermin wird bei mir 45 Minuten eingeplant. Da ist inbegriffen die Ästhetikberatung, der zahnärztliche Befund, gegebenenfalls Röntgenbilder, Scan, Fotos und die Direktsimulation, die ich durchführe. Inzwischen ist es so, dass das Team den Scan macht und die Erstfotos nimmt. Das heißt, da kann ich in der Zeit schon was anderes machen. Und das ist auch gut durchführbar. Also man schafft in der Zeit auch die Simulation auf jeden Fall durchzuführen. Das ist eine schnelle Sache, ist eine relative Trockenlegung. Einbringen, natürlich ohne Matrizen, das Material einbringen, mit dem kleinen Heidemann-Spatel und Pinsel schon mal Vorformen aushärten. Nächste Lücke und so weiter. Als Tipp, nie die gleiche Lücke gleichzeitig meins zu simulieren, immer nacheinander, sonst geht's schief. Und ich weiß ja nie, was kommt. Also es gibt natürlich auch Fälle, die haben alles, wo du über CCL und chirurgische Kronenverlängerung beraten musst, über eine Implantatversorgung, über einen Sinuslift und schwarze Dreiecke und PA. Das gibt es auch. Aber das hat man ja sonst auch, wenn man eine 01 neu hat, weiß man ja sonst auch nicht, was kommt. Manchmal hat man halt 5 Minuten länger. Das gibt's dann schon mal.
Ja, aber würdest du dir auch von den Patienten schon vorab Fotos schicken lassen?
Ja, das machen wir manchmal. Also wir fordern das nie an, aber es gibt Patienten, die das von sich aus uns schon mal zuschicken. Dann haben wir sie schon mal da. Das ändert jetzt nicht mein Workflow für den Tag. Das ist immer bei uns die 45 Minuten gesetzt. Das ist aber manchmal hilfreich, wenn ich zum Beispiel schon mal Nachfragen stellen kann, ob sie modern, manche haben ja, gehen ja auch vorher zu ganz vielen verschiedenen Behandlern, dass ich nicht die Erste bin, zu der sie kommen. Und wenn Unterlagen sind, dann bringen sie es mit. Beim ersten Beraten finde ich es auch wichtig, dass ich erstmal noch nicht so voreingenommen bin, dass ich noch nicht so viel von vorher weiß und erstmal meine Ideen mit dem Patienten bespreche und die dann später dann vielleicht ihre Modelle oder was auch immer zeigen. Manchmal mache ich auch Videoberatungen, also das ist auch mehr geworden, wo gerade die, die aus, weiß ich nicht, 200, 500, wie viel auch Kilometer Entfernung kommen, häufig haben sie die Frage, ginge das überhaupt bei mir, bevor ich mir den langen Weg nach Bonn, den Weg auf mich nehme. Dann mache ich auch sehr gerne Videoberatung, wo ich schon mal per Zoom sehr, sehr gut, es geht ja um Frontbereich, ich muss ja Gott sei Dank nicht den Siebener da hinten sehen. Das heißt, da kann ich per Video schon sehen, okay, das sind jetzt diese und jene Lücken, kann die Fragen beantworten, kann denen direkt sagen, geht das nicht. Und dann können die Patienten entscheiden, ob sie nach Bonn kommen.
Aber ich gehe mal davon aus, dass du beide Termine, sowohl den Videotermin als auch den Ästhetik-Beratungstermin irgendwie berechnen musst, weil eine halbe, dreiviertel Stunde kann man ja nicht einfach mal so als Serviceleistung machen.
Ja, also der Ästhetikberatungstermin in der Praxis mit den 45 Minuten, das wird berechnet. Hatten wir früher nicht, aber irgendwann haben wir gesehen, das funktioniert nicht mehr. Das muss man ändern. Das wird berechnet. Aber das sind ja auch Positionen, die anfallen, wenn die Patienten nachher die Behandlung durchführen lassen, muss der Scan ja eh gemacht werden. Das heißt, gewisse Bereiche sind auch nicht dann doppelt, sondern die fallen dann später nicht an. Die Videoberatung habe ich noch nicht umgesetzt. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich mich ja damit auseinandersetzen muss. Wie berechnest du das? Wie machst du das? Wie setzt du es auf? Wie kannst du vorher schon den Kostenvoranschlag schicken? Und so. Das heißt, die sind bei mir 15 Minuten angesetzt. Und da die Rate im Moment so ist, dass 99,9% der Videoberatung in den Besuch in der Praxis enden, habe ich das noch so belassen, dass ich das nicht berechne. Das kann sein, dass das irgendwann sich ändert. Wir bieten natürlich auch jetzt, wenn mein Terminplan, der muss das ja auch hergeben für die Videoberatung. Das heißt, es ist nicht so, dass ich 15 Videoberatungen in der Woche mache, denn die Zeit fehlt mir sonst für die Behandlung. Und die, weiß ich nicht, 2 oder 3, die in der Woche als Zeitslots dafür freigegeben sind, wenn die halt geblockt sind, dann muss der Patient entsprechend länger warten, bis ein Termin für die Videoberatung frei ist.
Ist ja tatsächlich bei mir genauso, dass ich dann auch telefonische Beratung anbiete. Und tatsächlich ist das mit der Berechnung von so einer telefonischen Beratung echt schwierig. Du musst ja erstmal vorher irgendwie rausfinden, wie ist der Patient denn konkret versichert? Das ist ja manchmal eine uncharmante Frage. Und dann ist ja so, dass wenn er gesetzlich versichert ist, kannst du ja ohne diese Karte eigentlich heutzutage eh nichts mehr machen. Dann ist es manchmal einfacher, das einfach aus Kulanz zu machen. Man könnte ihnen theoretisch ja natürlich auch eine GOZ-Rechnung dafür schicken, aber da muss man das am besten vorher schon vereinbaren. Also das dann, da hat die Rezeption mehr zu tun wegen so einem kleinen Termin als...
Absolut, Georg, du sagst da was Richtiges. Auf der einen Seite finde ich, wir erbringen so viele Leistungen, wir müssen auch die in Rechnung stellen. Dann gibt es Bereiche, die ganz klar bei uns allen eine Mischkalkulation sind. Und wir müssen auch immer gegenhalten, was für einen Aufwand habe ich dafür. Denn du kannst nicht den Aufwand, den die Verwaltung hat, das ja zusätzlich in Rechnung Ja, gut, könntest du, aber du willst ja auch eine Erstberatung am Video nicht mit, weiß ich nicht, 300 Euro berechnen. Das ist immer so die Frage.
Also ich sag mal, das ist ja auch wieder ein Problem. Wir haben ja bloß E1, E3 jetzt für diesen Bereich und die geben jetzt auch nicht so viel her. Du müsstest dann ja, wenn du wirklich 300 Euro für eine Beratung haben willst, musst du ja dann relativ krass das steigern.
Fängst du schon mit der Faktorsteigerung an, dann kommt die Beihilfe und sagt, wie, Faktor 35?
Und das ist echt bei so, also das ist noch ein bisschen unausgereift in dem ganzen System, eine aufwendige Beratung per Telefon oder Video.
Ja, ganz spannender Bereich. Du, also wir werden wahrscheinlich schon in vielen Bereichen dahin kommen, wie es in ganz vielen anderen Ländern ist, wo jeder seine Marge hat und sagt, die Erstberatung da kostet so und so viel und nicht über GOZ oder so, sondern als Verlangensleistung, so als würdest du gerade zum Friseur gehen, dann zahlst du halt das. Ich denke, das wird eher in die Richtung gehen irgendwann.
Kann man schon per PayPal auf der Webseite das direkt buchen?
Das wird schon in die Richtung gehen, aber es ist immer auch ein Aufwand und wir haben ja auch nicht nur dieses Thema, wir haben ja in der Praxis viele Themen und all dem muss man sich ja, wenn man sich dem widmen will, richtig widmen. Man kann ja nicht sagen, ich entscheide jetzt, das wird jetzt so und so viel kosten, macht mal. Wir müssen unser Team ja unterstützen darin, weil die wissen ja auch erstmal nicht, wie sie das denn handeln sollen. Dann fängt das schon damit an, dass der nicht per Postwege gehen soll, sondern eine digitale Signatur am besten. Ja, es ist komplex.
Ja, ich meine, digitale Signatur, da braucht man gar nicht erst anzufangen.
Das ist das Schöne und das Herausfordernde gleichzeitig, dass wir nicht nur in Anführungszeichen Zahnmedizin machen. Da ist eine Menge, was wir leisten. Angefangen von Personalführung, über die ganze IT-Geschichte, über das rechtliche, formelle, bis hin zu Design des Lichts in deinen Räumen, was für einen Effekt das auf das Gemüt macht. Thema Angst haben vor Zahnarzt und gleichzeitig eine Professionalität auch ausstrahlen in allem. Allein schon, welcher Satz von deinen Mitarbeitern am Telefon benutzt wird und wie man auf bestimmte Anfragen antwortet, da steckt eine Menge dahinter. Damit wir nachher eigentlich was machen können, die Zahnmedizin, von der wir überzeugt sind, die nach Möglichkeit sehr, sehr langlebig ist und toll aussieht. Um das machen zu dürfen, müssen wir eine Menge andere Skills haben. Ich hoffe ja, dass wir es schaffen, irgendwann in der Gesellschaft das auch darzustellen, dass wir das Bild ändern von Beruf Zahnarzt, was immer noch in vielen, brauchst du nur Spielfilme angucken, womit Zahnarzt assoziiert wird, ist noch nicht positiv.
Ja, das ist, finde ich, spannend. Obwohl ich es auch spannend finde, dass, wenn man sich jetzt diese jungen Menschen unter 25, unter 30 meinetwegen anguckt, was die eigentlich für Zahnarzterfahrung gemacht haben in ihrem Leben, also der durchschnittliche Patient, die wissen eigentlich gar nicht, was ein Zahnarzt ist. Die hatten meistens keine Karies, maximal eine Fissurenversiegelung, maximal Prophylaxe. Und das hat sich total geändert. Ich war mal auf einer Veranstaltung, da ging es von Google um Optimierung von allen Sachen. Und dann hieß es, dass sofort Nummer 1 ist Zahnarzt und Implantate und Nummer 2 Zahnarzt und Wurzelkanalbehandlung. Nummer 3 wahrscheinlich Composite Layering. Und dann hat der Typ gefragt, was ist eigentlich eine Wurzelkanalbehandlung? Ich weiß es gar nicht. Und deshalb finde ich auch, dass irgendwann dieses Wording, was manchmal Politiker sagen, so unangenehm wie eine Wurzelkanalbehandlung, das erreicht die Leute irgendwann gar nicht mehr. Weil das einfach, die stehen dann so, was willst du da, alter Mann? Aber Anni, da wir ja quasi schon so ein bisschen zum Schluss kommen, du gibst ja auch Fortbildungen. Wo kann man dich da finden? Und du bist ja auch auf Instagram sehr aktiv, habe ich jetzt gesehen. Sag doch erstmal, wie dein Instagram-Account heißt und wo man dich fortbildungsmäßig sehen kann.
Ja, also ich nutze tatsächlich gerne das Tool, weil es auch mir ermöglicht, auch aus dem Alltag auch viel zu posten und auch während der Behandlung auch irgendwelche Anproben, alles ungefiltert einfach darzustellen und Fälle auch zu diskutieren. Und gerade mit den jungen Kollegen findet da auch eine Menge Diskussionen statt und Learnings statt, wo sie Fragen stellen, wie machst du da die Matrize, wie, ja, einfach Tipps und Tricks, finde ich auch total super. Mein Instagram-Account heißt dr.hani.loma und freue mich auf die, die mich besuchen dort. Die Kurse, ich mache immer also es gibt verschiedene Kurse, die ich anbiete. Das eine ist Black Triangle, also Schließen schwarzer Dreiecke. Zum Beispiel mit ADS habe ich immer einmal im Frühjahr in München, im Herbst, also nächstes Wochenende, zumindest von heute gesprochen, im Herbst in Köln. In Ende Herbst, also Ende September, bin ich in Innsbruck auf der einer relativ großen Tagung mit dem Thema Composite Veneering. Und in November ist das, glaube ich, auf dem Ästhetik-Kongress in München. Rotation Day, was für die Referenten immer sehr, sehr anspruchsvoll ist, aber für die Teilnehmer toll. Also wir sind 4 Referenten, die die Workshops anbieten, wo man dann zu zu den Referenten kommt und 1,5 Stunden Kurs hat und dann zum nächsten Referenten geht. Aber wir als Referenten dürfen natürlich 4-mal diesen Kurs quasi halten. Das ist schon sehr anspruchsvoll. Die ganzen Kurse stehen auf meiner Homepage. Die für im nächsten Jahr wollen wir jetzt nicht anfangen. Ich mache bislang jetzt noch mit meiner Bäume aus Köln den Kurs. Den machen wir jetzt seit, weiß nicht, 3-4 Jahren für APW, für das Curriculum Ästhetische Zahnmedizin, Implantatprothetik. Also hat gar nichts mit Komposit zu tun, sondern ein ganz anderer Bereich. Den werden wir aber jetzt nicht mehr so lange weiterführen, weil wir das zeitlich nicht schaffen. Für Solventum gebe ich Kurse. Die Kurse finden, am einfachsten ist es auf der Homepage zu finden. Ansonsten natürlich auch bei den Firmen selbst.
Sehr gut. Ich muss es auch mal anfangen, bei mir was auf der Homepage auch nochmal zu dem Thema zu machen. Das ist immer eine Fleißfrage.
Das ist ja super aktiv. Das, im Übrigen, ich liebe deinen Podcast. Ich finde, du hast es ja auch wirklich, warst ja auch quasi einer der Ersten, der einen Dental-Podcast angeboten hat.
In Deutschland.
Ja, genau. Also in Deutschland. Finde ich super, weiter so. Ich kann mir vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das, was ich toll finde, ist, du schaffst es, diese Mischung aus den verschiedenen Themen zu schaffen. Verschiedene dentale Themen, fachliche Themen. Absolut auf Augenhöhe mit, ich meine, du hast eine super Expertise, ja. Trotzdem ist es immer familiär. Jeden Podcast, den ich gehört habe, ist es so, als würde ich bei dir auf dem Wohnzimmer und würden einfach ganz entspannt zwei Kollegen sich unterhalten. Und du schaffst es auch, die anderen Themen hineinzubringen. Also eine sehr, sehr schöne Mischung zu schaffen zwischen fachlich wie Endo und die ganzen anderen Themen, wo wir auch gesagt haben, das ist auch so wichtig, dass wir das durchführen, ob es jetzt die richtige Zahnarztsoftware ist oder wie man das mit Personal macht und die ganzen anderen Themen drumherum um die Zahnmedizin, was auch sehr, sehr wertvoll ist, wo wir alle lernen können. Und da bietest du damit eine sehr schöne Plattform. Vielen Dank.
Gerne doch. Nee, tatsächlich habe ich so mit dem Praxisgründung, dann ist ja ein bisschen spießmütterlich behandelt worden. Jetzt habe ich mich so langsam eingegroovt und ich will auf jeden Fall die 10 Jahre schaffen und alles andere ist Bonus.
Das ist ja nicht mehr lang.
Nee, ist nicht mehr lang.
Das ist ja nur ein Jahr.
Nee, es wird ja tatsächlich auch, aber das ist so ein bisschen Jöran, mein alter Podcast-Partner, muss das organisieren. Im November, also ihm in der Praxis ein kleines Podcast-Event in Kombination mit klinischen Vorträgen machen. Plus, bisher ist jetzt noch keine Webseite online, wo man sich anmelden kann. Das ist, um alles kann ich mich nicht kümmern. Ja, aber ich freue mich, da wird auf jeden Fall irgendwas stattfinden und da freue ich mich drauf. Und deshalb vielen Dank, dass du hier bei mir warst. Es ist cool, dass Solventum das auch noch unterstützt hat, dass wir uns zusammen hier unterhalten konnten über Themen, die uns Spaß machen.
Ja, Compositing macht einfach Spaß. Es bringt einfach Freude. Und ich kann jedem auch sagen, einfach anfangen. Das Schöne ist, ihr macht nichts kaputt. Man schleift ja nichts. Und wenn es noch nicht gut genug ist, dann reduzieren und neu machen. Das ist das Schöne, dass das geht.
Perfekt. Also, mach's gut, Hanni.
Tschüss.